Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir wollen beten. Herr, jetzt stehen wir vor dir. Gib uns Herzen, die schweigen können, damit du mit uns reden kannst. Stell in dein Licht alles, was dir nicht gefällt. O Herr, wir kommen vor dich als Sünder, als Leute, die so viel schuldig geblieben sind an Liebe und Gerechtigkeit und Reinheit. Und wir bitten dich, decke alles zu mit deinem Blut und wasche uns und erfülle uns mit deinem starken, guten, heiligen Geist. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Komm, du teure Gnadensonne, erleuchte meine Seele ganz. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 49. Kapitel des Propheten Jesaja. Nun spricht der Herr, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich soll Jakob zu ihm bekehren, auf dass Israel nicht weggerafft werde. Darum bin ich vor dem Herrn herrlich, und mein Gott ist meine Stärke und spricht. Es ist ein Geringes, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewachten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an der Welt Ende. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in diesen letzten Ostersonntagen und Himmelfahrtstag die letzten Worte besprechen, die der Herr Jesus hier auf der Erde gesagt hat. Matthäus am letzten. Da sagt Jesus zu seinen 11 Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dieses Wort haben wir letztes Mal besprochen. Und nun kommt der Text von heute. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Als ich unseren Text las, da fiel mir eine Erinnerung aus der Hitlerzeit ein. Es war jene Zeit, als der sogenannte Kirchenkampf auf der Höhe war, als Presbyter und Pfarrer haufenweise verhaftet wurden, als immer neue Kirchenkommissare eingesetzt wurden, als der sogenannte Reichsbischof vergebens versuchte, ein Bein auf den Boden zu kriegen, als Tausende die Bekenntnisversammlungen strömten. Meine persönliche Stellung war wunderlich. Ich hatte meine erste Haft hinter mir und war dem Polizeipräsidium darum sehr verdächtig. Aber eine andere Stelle, das war damals so, da ging es so durcheinander, eine andere Stelle hatte mich zum Standortpfarrer für die kasernierte Polizei ernannt. Und so geschah es, dass bei einem Festmahl im Casino oben an der Norbertstraße ich dem allgewaltigen Polizeipräsidenten gegenüber saß, nun so als gleichberechtigt. Es war auch eine kleine Bosheit von dem Kommandeur dabei, nicht? Dass er mich genau dahin setzte. Ich vergesse nicht, wie er mich anguckte. Ah, Pfarrer Busch, richtig, ja. Wir hatten schon allerhand miteinander erlebt, nicht? In anderen Situationen. Und dann schrie er auf einmal ärgerlich los, das durch die ganze Casino hallte: Warum gibt es eigentlich keine Ruhe mit dieser Kirche? Und da musste ich lachen und habe gedacht: Ja, lieber Bruder Zech, so hieß der Mann, diese Frage ist nun seit 2000 Jahren beständig gestellt worden. Diese Frage haben römische Cäsaren gestellt und Päpste des Mittelalters, französische Könige und Philosophen der Aufklärung. Warum gibt es eigentlich mit dieser Kirche keine Ruhe? Und wenn man diese Frage beantworten will, dann muss man erzählen, von dem stillen Morgen, wie unser Text spricht, wo der Herr Jesus auf einer einsamen Bergeshöhe seine 11 Jünger traf, der 12. war tot, wo er von dieser Höhe die Hand ausstreckt über das weite Land, diese Hand, an der die Spur der Kreuzigung zu sehen war, und wo er seinen Jüngern sagte: Geht hin in alle Welt, in alle Welt, zu allen Völkern. Hier in dieser stillen Stunde ist der Anfang einer Unruhe und einer Bewegung, die nicht zum Stillstand kommen können, bis Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Und dann wird es erst recht losgehen. Wir wollen dieses unruhestiftende Wort des Herrn Jesus ansehen. Ein unruhestiftendes Wort des Herrn Jesus. Ich habe wie üblich drei Teile. Erstens, dieses Wort schafft Unruhe in der Kirche. In der Kirche, lass uns erst davon reden. Dass dieses Wort Jesu nicht nur Unruhe schafft in der weiten Welt, sondern in der Kirche zunächst. Seht, es ist aufregend, wenn man neben dieses Wort Jesu, geht hin in alle Welt, zu allen Völkern, wenn man neben dieses Wort des Herrn Jesus ein paar andere Worte des Neuen Testaments stellt. Das wollen wir tun, aber das ist ein bisschen konzentrierte Bibelarbeit und Sie müssen also vor uns richtig wach werden, nicht? Sonst schalten Sie mir nach 5 Minuten ab und das wäre weh schade. Wir wollen also neben dieses Wort geht hin alle Welt ein paar andere Worte des Neuen Testaments stellen. Geht hin, sagt der Herr Jesus. Merkwürdig. als er seine Tätigkeit begonnen hat, hat er genau das Gegenteil gesagt. Genau das Gegenteil, nämlich, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Gegensatz. Kommet her, geht hin, was denn nun? Und meine Freunde, es ist nicht ein Gegensatz, sondern es macht uns auf etwas ungeheuer Wichtiges aufmerksam. Nämlich darauf, ein Zeuge des Herrn Jesus kann nur der sein, hingehen als Zeuge kann nur einer, der zuvor zu Jesus gekommen ist und in ihm seinen Herrn und Heiland gefunden hat. Ehe der Heiland einem sagt, geh hin als mein Zeuge, sagt er, zuerst komm her zu mir, ich habe mit dir zu tun. Das ist für unsere Zeit maßlos wichtig. Seht, wir leben hier im Westen in einer Welt, in der sich sehr viel Kräfte des Christentums annehmen. Es ist erstaunlich, wie viel Gelder da reingepumpt werden, so in das Christentum, in christliche Kirchen. Wie viel Wohlwollen, Parteien sogar, nicht? Reinste Wettlauf heute. Die katholische, die römische Kirche, die drängt aufgrund ihres Naturrechts geradezu auf einen christlichen Staat, nicht? Das muss man sehen. Ihr Ideal ist der christliche Staat, etwa Spanien oder Portugal, wo der Staat die Kirche völlig unter seine Obhut nimmt oder die Kirche den Staat völlig unter Obhut nimmt. Das ist nach katholischer, nach römischer Auffassung das Ideal, wenn Staat und Kirche ein Kuchen werden. Das heißt, wo staatliche Instanzen sich dann um das Christentum kräftig annehmen. Und das war in der Vergangenheit schon so. Meine Freunde, es ist nicht zu leuchten, dass die Christenheit in der Vergangenheit oft der Versuchung erlegen ist, dass die Kolonialmächte dem Christentum zu entvölkern erst einen Weg bahnen mussten. Und dies alles ist völlig unbiblisch und gegen den Willen Jesu. Der Herr Jesus vertraut die Sache seines Reiches den schwachen Händen derer an, die vorher als mühselige und beladene zu ihm gekommen sind und seine Jünger geworden sind. Hören Sie, der Herr Jesus vertraut die Sache seines Reiches den schwachen Händen derer an, die zuerst gehört haben, kommet her zu mir, ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dann sagt er, geht hin. Oder das nochmal anders gesagt, nicht mal eine theologische Ausbildung, auch nicht ein guter Wille, auch nicht eine christliche Moral, machen einen Menschen zum Zeugen Jesu. Sondern einer wird Zeuge Jesu, wenn er vorher eine Kehrtwendung gemacht hat und zu Jesus gekommen ist als seinem Herrn und Heiland und Erlöser. Zeuge Jesu kann nur sein, wer den Ruf Jesu gehört hat, kommet her zu mir. Und ihn gefunden hat und ihm gehört, dann kann er hören, geht hin. Sehen Sie, das ist die Unruhe in der Kirche. Dass die eigene Kirche immer wieder weiß, dass sie sich erwehren muss, vieler Helfer, die der Kirche auf die Beine helfen wollen, aber den Herrn Jesus persönlich gar nicht wollen. Oder gar nicht kennen. Das ist die geheime Unruhe der Kirche im Abendland. Und ich möchte jetzt noch einmal ein anderes Bibelwort neben das Wort Jesus stellen, geht hin in alle Welt. Nochmal ein anderes Bibelwort. Da steht Jesus und sagt, geht hin. Das ist eigentlich witzig. Ein paar Tage vorher, er das sagte, sind die Jünger sehr freiwillig hingegangen. Das war am grünen Donnerstagabend. Als der Herr Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde, da heißt es, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Da gingen sie hin. Und das war doch schlecht, ne? Das war doch schlecht. Da verließen alle Jünger und flohen. Und darum ist doch eigentlich merkwürdig, dass Jesus jetzt ein paar Tage nach seiner Auferstehung sie wieder wegschickt. Die könnten ja sagen, Herr Jesus, wir sind gerade weggelaufen, das war schlecht, jetzt sind wir wieder da, jetzt werden wir wieder weggeschickt. Meine Freunde, diesmal sollen die Jünger, die in alle Welt geschickt werden, nicht ihren Heiland verlassen wie im Garten Gethsemane. Denn dieses Wort geht weiter, ich bin bei euch alle Tage. Zeugendienst heißt, hingehen zum anderen, den Bruder sehen, die Welt aufs Herz nehmen und doch bei Jesus ganz fest bleiben. Und sehen Sie, das ist wieder eine große Beunruhigung für die Kirche. Denn es entsteht ja die Frage sofort, sind wirklich alle Funktionäre der Kirche, alle Prediger, alle Küster, alle Organisten, alle Stadtmissionare, ach nein, alle Laien, die Zeugen sind, sind die wirklich bei Jesus? Und ist Jesus bei ihnen? Man kann ja nur Zeuge Jesu sein, wenn man das gelten lässt. Ich bin bei euch alle Tage. Meine Freunde, beunruhigen der Kirche, dass so viel vom Christentum geredet wird heute und Jesus der Auferstandene ist gar nicht dabei. Und darum ist es Schaumschlägerei und geschieht gar nichts. Das ist die große Frage. Ist Jesus jetzt hier im Gottesdienst? Ist er da? Gehen Sie nachher raus und sagen, wir haben Jesus gesehen und gehört? Und da haben sie nur Rede von dem Pastor Busch gehört, davon haben sie gar nichts. Das ist die Frage, die Beunruhigung der Kirche. Ist der auferstandene Herr dabei? Und lasst mich noch einmal ein Wort, das ist immer noch mein erster Teil, nicht? Noch einmal ein anderes Bibelwort neben dieses Wort stellen, geht hin in alle Welt. Sehen Sie, das war ja, ist das nicht eigentlich Wahnsinn, diese Geschichte hier? Da steht Jesus auf dem Berg und sagt 11 armen Männern, geht hin in alle Welt zu allen Völkern. 11 zu Millionen. Das ist doch Wahnsinn, oder nicht? Das ist auch kein Verhältnis. Und das Verhältnis ist heute nicht viel anders. Gläubige Christen zur heidnischen und unbekehrten Welt. Das wird immer so sein, 11 zu vielen Millionen. Ist das nicht Wahnsinn? Sehen Sie, jetzt kommt das andere Bibelwort. Das sagt der Herr Jesus, ja, es ist Wahnsinn. Jetzt kommt sein Wort, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das müssen wir nebenstellen, geht hin alle Welt, aber ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, hat Jesus gesagt. Und dann lernen, wenn wir das kapieren, verstehen wir das Wort erst richtig. Geht hin in alle Welt, zu allen Völkern, sagt der Herr Jesus, nicht wie ein Imperator, unterwerft mir die Welt, ihr Elfmännchen. Verstehen Sie, so wie die römischen Kaiser gesprochen haben, Legion nach Gallien und Britannien und Germanien, geht hin in alle Welt. Oder wie Adolf Hitler, geht hin nach Frankreich und Spanien und Dänemark und unterwerft mir alle Welt, nicht? Oder wie wir vom Osten hören jetzt, in absehbarer Zeit, ich werde es noch erleben werden, überall, so sagt Khrushchev, die roten Fahnen wehen, geht hin in alle Welt, meine Agenten, nicht? So spricht Jesus hier nicht. Sondern er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten in die Wölfe, so geht in alle Welt. Verstehen Sie, was das heißt? Das heißt, hier spricht der Mann, der am Kreuz gegangen hat und fragt, willst du mein Zeuge sein, auch wenn's ganz erfolglos aussieht? Willst du Leiter, willst du Helfer sein, auch wenn's aussichtslos erscheint? Wenn du wie ein Schaf unter Wölfen stehst, hier fragt der Mann, der am Kreuze hing, hör dir, hier fragt der Mann, der am Kreuze hing, wer ist bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen als mein Zeuge. Und sehen Sie, es ist die Beunruhigung der Kirche. Die Kirche hat so viel Kirchenpolitiker und Strategen. Und der Herr Jesus sucht Kreuzträger, die bereit sind, die Schafe oder Wölfe zu gehen.
hat er die, nicht? Das ist die Lage der Gemeinde Jesu Christi. So sagt der Herr Jesus. Geht in alle Welt. Ein unruhestiftendes Wort, das, wenn es richtig gehört, wird, die Kirche ja immer unruhig machen muss. Das war der erste Teil. Beunruhigen Sie nicht jetzt, das ist eine falsche Unruhe in der Kirche, die zweite und dritte sind kürzer, nicht? Das unruhestiftende Wort Jesu. Dieses unruhestiftende Wort Jesu ist eine klare Missionsanweisung. Das ist das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte. Eine wundervoll klare Missionsanweisung. Lehret alle Völker, taufet sie im Namen des dreieinigen Gottes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. In diesen drei Sätzen spricht der Herr Jesus wundervoll klar aus, was geschehen muss, damit ein armer, verlorener Mensch wirklich ein Christ wird. Erstens, geht hin und lehret alle Leute. Was soll das heißen? Ich muss noch mal eine Geschichte erzählen, die ich wahrscheinlich schon 10.000 Mal oder wie oft erzählt habe. Ich soll nicht übertreiben, also 5-mal. Gleich nach dem Kriege übernahm ich einen Religionsunterricht in der Prima des Goethe-Gymnasiums. Das war unvorstellbar. Ich hatte die Tür noch nicht hinter mir zugemacht. Da fingen die schon an zu diskutieren über religiöse Fragen. Das war also das von der Todesstrafe an bis dahin, ob die Straßenbahn oder zwei Schaffner braucht und was Gott dazu meint. Fantastisch, nicht? Und ich habe mir also einige Zeit dieses Palaver angehört, nicht? Das ist heute so üblich. Jeder junge Mann lerne reden und zu denken. Es wird diskutiert, nicht? Ich habe eine Zeit dieses Palaver angehört, da habe ich gesagt, stopp. Ihr redet wie der Blinde vor der Farbe. Man kann von Gott nicht reden, ehe man nicht zur Kenntnis nimmt, dass er sich geoffenbart hat. Und da lernt man erst kennen. Diese Offenbarung Gottes, die kennen wir nicht von Natur. Von Natur kennen wir so ein bisschen Religiosität, Riblerable nicht. Sondern die Offenbarung Gottes erfahren wir nur aus dem Zeugnis der Bibel. Ich habe also diesen jungen Männern gesagt, das waren Kerl, die alle schon im Krieg gewesen waren, Abitur nachholen mussten, also verständige Jungen, es hat keinen Sinn, sage ich, dass sie weiterreden. Wir müssen erstmal die Bibel lesen und die Offenbarung Gottes zur Kenntnis nehmen. Na nun, das war sehr schwierig damals, Bibeln beigeschärft. Und dann lasen wir. Und ich habe selten die Gewalt des Wortes Gottes so gespürt. Wir lasen einfach die Schöpfungsgeschichte. Das muss man wissen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ja, und wie kommt der Krieg? Sündenfall. Der Mensch geht seinen eigenen Weg. Und dann offenbart sich Gott am Sinai und gibt seine Gebote. Wir lassen das so in Auswahl. Nur leben. Und dann lasen wir, wie Gott die Wand zerbricht und in Jesus zu uns kommt. War die eine der schönsten Stunden meines Lebens, wie ich mit diesen jungen Leuten in einem Zug las, wie Jesus stirbt, begraben wird und aufersteht von den Toten. Matthäus Evangelium. Da bewegte sich wenig die Städte. Und auf einmal hatten sie Lust zur Diskussion verloren. Es ging ihnen auf, man muss zur Kenntnis nehmen, dass Gott seinen Willen geoffenbart hat. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Gott in Jesus sich endgültig geoffenbart hat. Man muss es wissen, die Heilstatsachen, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, starb und auferstanden ist. Man muss das wissen, ehe man weiterredet. Unser Volk redet über Christentum und kennt es gar nicht. Das muss man erst mal wissen, das wissen wir von Natur nicht. Und darum sagt Jesus, lehrt erst mal alle Völker. Teilt ihnen diese großen Tatsachen mit. Kennen wir die Heilstatsachen? Oder haben wir dumpfe Vorstellungen, Erinnerungen aus dem Religionsunterricht? Aber meine Freunde, wenn man uns das ganze Christentum weiß, hilft das noch gar nichts. Wenn man nicht nun diesem Heiland zu eigen wird, darum sagt Jesus, ruft die Menschen zur Entscheidung. Der Teufel kennt den ganzen Katechismus, glauben Sie? Der Teufel weiß doch alles vom Christentum. Der weiß ja doch, dass Jesus da. Der weiß, dass Jesus auferstanden ist. Und ist doch völlig unerlöst. Und ich möchte nicht müde werden, Ihnen zu sagen, Ihnen, euch, den kalten Kriegern unserer Tage, die wahrhaft teuflische Religion ist nicht der Atheismus des Ostens, sondern die Religion des Teufels ist alles wissen und unerlöst bleiben. Das ist die Religion des Teufels. Und sie werden mir zugeben, dass sie weit verbreitet ist. Alles wissen, wir haben Unterricht mitgemacht, können wir alles, Schulsohn abgelaufen. Und doch fern vom Frieden mit Gott, völlig unerlöst. Und darum sagt Jesus, ruft die Menschen nun zu der Entscheidung für mich. Er drückt es so aus und taufet sie in den Namen des Vaters und Sohnes und Heiligen Geistes. Nun kann ich jetzt in dieser Stunde nicht eine lange Taufdiskussion mit Ihnen anfangen. Sehen Sie, die Volkskirche hat aus der Taufe etwas ziemlich Unklares gemacht, nicht? Also ich darf sagen, mir genügt meine Taufe. Da hat Gott zu mir Ja gesagt. Aber die Taufe ist ursprünglich was anderes. Die Taufe ist ein Bekenntnisakt eines gläubig gewordenen Menschen, wo er vor aller Welt das Sterben des Heilandes und das Leben des Heilandes annimmt. Und da sagt Jesus, nun ruft sie, dass sie vor aller Welt mein Eigentum werden. Und das ist der zweite Schritt. Und ich möchte Sie fragen, haben Sie diesen zweiten Schritt schon getan? Ich möchte von Reihe zu Reihe gehen. Gehören Sie Jesus? Wissen Sie das auch? Sind Sie angenommen? Das muss man wissen. Wenn Sie es nicht wissen, dann ist sehr fraglich, ob Sie nicht auf dem Weg in die Hölle sind. Und dann fährt Jesus weiter und lehrt Sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Nun muss eine Gemeinde Jesu entstehen, nicht im Publikum. Haben Sie eigentlich nach rechts und links eben guten Tag gesagt? Kennen Sie sie? Sitzen Sie hier wie Publikum. Nun muss eine Gemeinde Jesu entstehen, meine Freunde, wo einer dem anderen hilft, bei Jesus zu bleiben. Wo einer dem anderen hilft, mich mit dem alten Leben zu brechen. Zu brechen, meine Freunde, es geht nicht anders. Und ein göttliches Leben voller Heiligen Geistes zu wandeln. Eine Gemeinde soll werden, lehrt sie halten, alles, in der man wiederum den Ruf Jesu hört, nun geht hier hin zu den anderen und lehrt alle Völker. Seht, Jesus gibt hier eine klare Missionsanweisung. Man muss wissen von der Offenbarung Gottes in Jesus, von den Heilstatsachen. Man muss ihm Glauben annehmen und sein Eigen werden. Und man muss anfangen, in einem Leben des Geistes zu wandeln. Und nun noch kurz ein drittes. Ein unruhestiftendes Wort Jesu. Ein unruhestiftendes Wort Jesu. Es ist heute Morgen sehr heiß und schwül hier. Aber ich hoffe, Sie können dieses wichtige Wort mir abnehmen. Das liegt mir so am Herzen. Nicht? Ich habe selten eine Predigt, wo ich so zu Gott geschrien habe, er möge auch geben, dass es in die Herzen geht. Nicht? Das unruhestiftende Wort Jesu. Es rührt sogar die Kirche um. Es ist eine klare Anweisung für eine Mission. Und das dritte ist, es stößt eine gewaltige, ewige Bewegung an. Es stößt eine gewaltige, ewige Bewegung an. Ich bin in diesen Tagen mal richtig traurig geworden. Richtig traurig, als ich darüber nachdachte, wie die herrlichsten Bewegungen in der Welt nach einiger Zeit kläglich enden. Also ein Vulkan, wenn er ausbricht, da kommt feurige Lava, das leuchtet, das brennt nicht. Das ist großartig. Und diese schöne Lava wird am Ende dann doch zu kaltem Basalt. Oder es entspringt der Wüstenfluss und nach einiger Zeit, da versandet er, versickert im Sande. Und so geht's mit den herrlichsten Menschenbewegungen. Großartige politische Bewegungen endigen als kümmerlicher Polizei- und Gefängnisstaat. Nicht? Weil ich jetzt keine politischen Reden halten will, weil sie sonst alle auf einmal auf falschen Gleisen weiterdenken, will ich ein Beispiel aus der Vergangenheit nehmen. Im vorigen Jahrhundert die Freiheitskriege, was war das für ein Aufbruch? Und endigt mit der Metternichschen Reaktion. Nee. So wird aus dem glühenden Lava am Ende immer kalter Basalt. Manche von uns haben noch was mitgekriegt von der herrlichen Jugendbewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Nicht? Was war das für eine herrliche Aufbruch? Was ist davon übrig geblieben? Nicht? Ein paar deutsche Einzelwanderer, die mit Glatz und kurzen Hosen noch in Jugendherbergen rumtoben und lächerlich sind. Nicht alles übrig. Nein, meine Freunde, schauerlich. Und sehen Sie, nun bitte, alle Bewegungen versanden, verkalken, vererstarren. Und nun stößt Jesus hier vor 2000 Jahren an. Geht in alle Welt, zu allen Völkern. Und das ist ja atemberaubend. Herr Jesus, erstarrt das nur auch, versandet das nur auch. Und da kommen die Spötter und sagen, Pastor Busch ist schon längst verkalkt, ist schon längst versandet. Diese ganze herrliche Bewegung, die von Jesus ausging, ist ja längst zu Basalt erstarrt in Kirchentum, in Kirchensteuerämtern, in Pfarrämtern, in Dogmen, in Kirchenlebensregeln, in Missionskirchen, aller Weltchristentum, in Institutionen, Institutionen, es wird regiert, es wird reglementiert, nicht? Paragraph 97 der Kirchenordnung. Was ist da noch Bewegung? Haben die Spötter recht? Haben sie recht? Meine Freunde, oft wenn ich über die Kirche hinschaue, dann möchte ich schreien zum Herrn. So singen wir so gerne. Geist des Lebens, wehe, wehe, übers weite Totenfeld. Ich möchte noch mal eine Erweckung erleben, wie sie am ersten Pfingsttag war, wo Menschen erschraken, was sollen wir tun? Und das Heil ergriffen. Wenn ich es in Essen erlebte, aber ich fürchte, ich erlebe es nicht. Ist das das Schicksal auch dieser Jesusbewegung, dass sie am Ende versickert? Und nun sage ich Ihnen, und das wissen alle, die im Glauben an Jesus stehen, diese Bewegung, die von diesem Berge ausging, ist die einzige in der ganzen Welt, die nie versandet, die nie verkalkt, die immer weitergeht. Trotzdem die Kirche alles tut, sie als Bewegung aufzuhalten. Merkwürdig, nicht? Jesus muss manchmal gegen die Kirche weitergehen. Verzeihen Sie, aber das gehört nicht zum Manuskript, nicht? Verraten Sie mir nicht. Diese Bewegung, die von Jesus ausgeht, ist die einzige, die nie versandet wird. Und ich will Ihnen sagen, warum. Weil Jesus auferstanden ist und weil Jesus lebt. Und nicht nur vor 2000 Jahren mal gesagt hat, geht hin in alle Welt. Sondern diesen Anstoß beständig gibt. Jesus lebt in Ewigkeit und sorgt dafür, dass seine Bewegung im Fluss bleibt. Da kann an Rändern sich kalk ansetzen. Seine Bewegung bleibt im Fluss. Was meinen Sie, dass meine jungen Kerls jetzt losgehen, Hausbesuche machen? Das machen sie nicht dem Pastor zulieb und der Kirche zulieb. Sondern irgendwo begegnen die ihnen Jesus und sagte, komm, diene mir. Nicht? Und nun gehen sie los und laden ein. Jesus gibt beständig Anschluss. Jesus sorgt dafür, dass immer wieder Herzen erweckt werden und ihren verlorenen Zustand zugeben und erschrecken über sich und hungrig werden nach dem Heil. Gott sei Dank, hungrig werden nach dem Heil und das Kreuz wird vor sie gestellt und sie ergeben sich Jesus und dann fangen sie an, ihn zu rühmen und dann geht das schon los in aller Welt, dieses Lied von Jesus. Ich sage noch einmal, die Jesusbewegung ist die einzige Bewegung der ganzen Weltgeschichte, die nie zu Ende kommen wird. Und darum bin ich froh, dass ich mich eines Tages auf den Ruf Jesu hin da hineinstellen durfte. Und ich lade Sie ein, das auch zu tun. Es lohnt sich, wir haben nur ein Leben. Nun wollen wir beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du einen ewigen Anstoß gegeben hast. Und dass durch die Welt des Todes und der Sünde jetzt der Lebensstrom geht, der nicht aufgehalten werden kann. Lass uns auch von diesen Lebenswassern trinken und davon leben und beteiligt sein und mitziehen mit deinen Scharen, die dem ewigen Ziel entgegengehen. Amen. Wir wollen dem stehen bleiben und aus dem Liede 104 den letzten Vers singen. Du wirst ein herrlich Werk vollenden.
Du wirst ein herrlich Werk.
zum letzten Mal unseren Ostergesang, Anhang 42. Da singen wir nochmal beide Verse, nicht? Anhang 42. Und nun werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.